SWR aktuell, Infodate am Abend.
Armin Laschet ist sauer wegen der sogenannten Novemberhilfe. Und der CDU-Chef klingt fast so, als wäre seine Partei in der Opposition.
Die Vorstellung, die in manchen Köpfen immer noch da ist, wenn der Bund das übernimmt, geht es besser, hat sich hier wieder mal eklatant als falsch erwiesen. Seit November bis Ende Februar gar nichts auf die Kette gekriegt. Und deshalb muss dieses Geld jetzt wirklich in den nächsten Tagen fließen, sonst vernichten wir Existenzen.
Den Ärger wird der nordrhein-westfälische Ministerpräsident morgen auch seine CDU-Parteifreundin Angela Merkel spüren lassen, wenn Kanzlerin und Länder mal wieder über Corona beraten und den Lockdown wohl verlängern. Doch weil auch manche Menschen, die grundsätzlich für die Corona-Schutzregeln sind, inzwischen etwas zermürbt sind, sprechen viele Politiker entgegen den Warnungen der Virologen immer mehr von Lockerung. Volker Schaffranke.
Mehrere Ministerpräsidenten haben sich klar positioniert. Wenn wir zu schnell und zu früh wieder öffnen, sei die Gefahr zu groß, dass alles von vorn beginnt. Insbesondere mit Blick auf die Corona-Mutationen. Soweit die Übereinstimmung. Diskussionen gibt es aber über eine Öffnungsperspektive. Das Wort der Stunde lautet Stufenplan. Thüringen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben diesen bereits vorgelegt. Je nach Entwicklung der Inzidenzzahlen wird nach einem Ampelsystem aufgezeigt, was wann wie möglich sein kann. Bei niedrigen Werten könnten zum Beispiel Friseure wieder Haare schneiden, Kneipen mit Hygienekonzepten öffnen und Kinder und Jugendliche im Wechselunterricht in die Schule. Bei einem sehr hohen Inzidenzwert gäbe es dann aber auch wieder Auflagen bis in den Privatbereich.
Lockerung, zumindest eine ungefähre Idee, wie und unter welchen Umständen die möglich sein könnten, das erhofft sich auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vom Treffen bei der Kanzlerin.
Wir wünschen uns ganz ehrlich, dass mit Blick auf Öffnungen, dass wir so erste Schritte machen, mit Blick auf Friseure. Der Einzelhandel hat mir auch schon ganz klar signalisiert, für die ist wichtig, dass sie ein Signal kriegen, ab wann es losgehen kann. Und es ist weniger wichtig, ob das morgen ist. Aber sie müssen einfach eine Klarheit darüber kriegen. Und dafür wollen wir uns einsetzen.
Dreyers Landesregierung hat einen Stufenplan entwickelt, nachdem je nach Infektionszahl mehr oder weniger gelockert werden soll. Solch einen Plan hat auch die FDP. Dessen Kern ist es, neben der Inzidenzzahl auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Auslastung der Krankenhäuser, zu berücksichtigen. Michael Theurer, FDP-Chef in Baden-Württemberg und Vize-Fraktionschef im Bundestag, heute im SWR-Tagesgespräch.
Also wir wollen je nach Stufen Dinge wieder ermöglichen. Zum Beispiel, wenn die Inzidenz unter 50 fällt, Kitas und Schulen und auch den Handel wieder öffnen. Wir halten aber auch bei einer Inzidenz von über 50 bis 100 Schulbetrieb dann für möglich, wenn zum Beispiel über virenhemmende Lüftungsanlagen die Virenlast in den Klassenräumen reduziert werden kann. Und so haben wir für jede dieser einzelnen Inzidenzstufen unterschiedliche Dinge, die möglich sind. Und die Kriterien gelten dann deutschlandweit, sollen aber regional unterschiedlich umgesetzt werden. Wir haben ja heute schon in Baden-Württemberg 14 Land- und Stadtkreise, die eine Inzidenz unter 50 aufweisen. Mhm. Die könnten nach unserem Modell dann bereits zum Beispiel Schulen und Kitas und auch den Handel wieder öffnen.
Michael Theurer, FDP-Chef in Baden-Württemberg. Eines hilft offenbar außerordentlich, die Pandemie in Schwung zu halten, nämlich, dass sich Menschen ohne Abstand und Maske zu den sogenannten Querdenker-Demos versammeln. Das steht zumindest in einer Studie des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, und der Humboldt-Uni Berlin. Gabi Becker-Jahn.
In der Studie haben die Forscher zwei große Querdenker-Demos unter die Lupe genommen, die im November 2020 in Leipzig und Berlin stattfanden. Die Forscher untersuchten für die Studie auch die Inzidenzentwicklung in den Landkreisen, aus denen die Demonstranten mit Bussen nach Berlin und Leipzig anreisten. Ergebnis: bis Weihnachten, so die Studie, gab es einen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz um 40 in den betroffenen Landkreisen. Die Wissenschaftler schätzen, dass bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Covid-19-Infektionen hätten verhindert werden können, wenn die Behörden diese beiden Querdenker-Kundgebungen abgesagt hätten.
Sind wir alle wegen einer Fledermaus im Lockdown oder wegen eines Gürteltiers? Oder wo sonst kommt dieses Coronavirus SARS-CoV-2 her? Das haben Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO 4 Wochen lang im chinesischen Wuhan untersucht, Dort, wo Corona Ende 2019 zum ersten Mal massenhaft Menschen befallen hat. WHO-Delegationsleiter Mbarek sagt, vermutlich war es die Fledermaus. Aber
Wuhan is not a city close to
Wuhan sei keine Stadt, in der es große Fledermauspopulationen gäbe. Deswegen sei es unwahrscheinlich, dass das Virus direkt übergesprungen sei von Fledermäusen auf den Menschen.
Is not very likely.
Welcher Virus zwischenwirt, also welches andere Tier erstmals den Menschen mit dem Corona-Lungenvirus angesteckt hat, müsse noch weiter erforscht werden. Schwerpunktmäßig hat sich das Expertinnen-Team der WHO mit dem Huanan-Wildtiermarkt beschäftigt. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass sich dort das Virus erstmals ausgebreitet habe. Der chinesische Wissenschaftler Liang Wanyan von der staatlichen Behörde für Seuchenschutz betonte allerdings, mit dem Wildtiermarkt ließen sich mit die ersten Corona-Fälle in Wuhan in Verbindung bringen, aber eben nicht alle Fälle und auch nicht der erste Fall in der Stadt. So wurde vor allem von chinesischer Seite heute erneut auf die Möglichkeit hingewiesen, dass mit Corona infizierte Tiefkühlware das Virus nach Wuhan eingeschleppt haben könnte. Wissenschaftlich haltbar ist bisher keine dieser vermeintlichen Spuren im Ausland.
Jede Menge Schimpfwörter und Drohungen, und zwar in Großbuchstaben. So würde Donald Trump gerade twittern, wenn er noch twittern dürfte. Heute beginnt das zweite Impeachment-Verfahren gegen den Ex-Präsidenten. Und das sei gut so, sagen 50% der Bürger in einer Umfrage. Thorsten Teichmann.
58% stimmen der Aussage zu, der 74-Jährige müsse daran gehindert werden, jemals wieder ein öffentliches Amt zu übernehmen. Übertragen auf das Land heißt das aber auch, Millionen Amerikaner halten das Impeachment-Verfahren für falsch und den Vorwurf, Trump habe seine Anhänger am 6. Januar zum Aufruhr angestiftet, für unbegründet. Der Impeachment-Prozess im Senat beginnt mit der Frage, ob das Verfahren im Einklang steht mit der US-Verfassung oder nicht. Trumps Anwälte argumentieren, ein Präsident könne nicht nachträglich des Amtes enthoben werden. Die US-Demokraten werden sich in der Abstimmung aber voraussichtlich mit der juristischen Begründung durchsetzen, dass auch Ex-Präsidenten für Entscheidungen aus ihrer Amtszeit zur Verantwortung gezogen werden können.
Fokus Südwest.
Wie viel wusste der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz darüber, dass ein ehemaliger Mitarbeiter rechtsextrem ist? Michael Frisch sagt, Benjamin S. habe sich von diesen Gedanken abgewendet, bevor er 2019 begann, für die AfD zu arbeiten. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz war der Mann aber sogar noch 2020 in der rechtsextremen Szene aktiv. Philipp Reichert.
Benjamin S. nahm in den vergangenen Jahren an mehreren Veranstaltungen der rechtsextremen identitären Bewegung teil. Auch im Jahr 2019, als er für die AfD Trier und die dortige Stadtratsfraktion als Minijobber arbeitete. Von beiden ist Frisch der Vorsitzende. Frisch teilte mit, von dem Engagement seines ehemaligen Mitarbeiters für die Identitären nichts gewusst zu haben, aber von einer NPD-Landtagskandidatur vor einigen Jahren. Doch er habe Benjamin S. eine zweite Chance geben wollen. Er habe sich davon überzeugt, dass S. zum Zeitpunkt der Anstellung so wörtlich demokratisch unterwegs gewesen sei. Experten widersprechen. Wer in solchem Umfang wie Benjamin S. für die identitäre Bewegung aktiv war, sei auch damals noch in der rechtsextremen Szene tief verankert gewesen. Über das Thema berichtet Report Mainz um 21.45 Uhr.
Tonnenweise Schlamm, Steine und Treibholz liegen an Rhein und Mosel herum, vom Hochwasser an Land gespült. Überall sind Feuerwehren und Mitarbeiter der Bauhöfe im Einsatz, auch um Schnee und Eis von den Straßen wegzubekommen, so wie in St. Goar. Bauhofleiter Thomas Heckhoff.
Heute Morgen war der Bauhof 3 Stunden oder 4 Stunden mit Winterdienst beschäftigt. Dann werden die Traktoren von Salz befreit und dann geht's weiter mit dem Feuerwehrschlauch zum Spritzen. Dann werden halt die Tage schon mal ein bisschen länger, dann hat man auch schon mal 12, 13 Stunden am Tag gearbeitet. Wir wechseln uns immer ab. Der eine darf mal in den warmen Traktor mit dem Besen, die anderen haben halt den Feuerwehrschlauch und da wird gespritzt. Da muss man schon bei den Temperaturen aufpassen, dass einem die Handschuhe nicht am Strahlrohr festfrieren.
Und sonst so?
Pansen aus der Dose ist etwas, auf das sich nicht unbedingt jeder spontan freut, auch weil der gekochte Vormagen vom Rind Hauptbestandteil mancher Hundefutter ist. Fachgerecht für Menschen zubereitet allerdings nennt sich Pansen dann Kutteln und in seiner höchsten, nämlich schwäbischen Ausbaustufe Froschkutteln. Und die ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann traditionell am schmutzigen Donnerstag bei der Narrenzunft Gohle in Riedlingen. Dieses Jahr versaut Corona den Spaß und die Tradition. Deswegen gibt's auch für den Ministerpräsidenten nur Froschkutteln to go.
Bei mir ist es so gewesen, dass ich die Froschkutteln in der Dose nach Hause bekommen habe. Ja? Und ich werde jetzt von meiner Frau mit meinem guten Gerichts versorgt. Und es findet eben nicht wie gewohnt in geselliger Männerrunde statt.
Winfried Kretschmann, Froschkuttel-Fan und Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.